Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Ich liebe es, dem Jesus immer ähnlicher zu werden, ihn immer besser kennenzulernen. Und ich merke, ich liebe es auch gerade da zu sein. Ich bin das erste Mal im ICF St. Gallen. Und ich komme aus dem Kanton St. Gallen. Aber als ich heute Morgen aufgestanden bin und mit dem Zug hierher getuckert bin, durch das Rheintal, habe ich festgestellt, das ist brutal weit. Und ich weiss seit heute, warum es mir eine Location vom ICF Chur und nicht vom ICF St. Gallen sind. Es ist einfach zu weit. Mir ist ja gesagt worden, ich soll noch etwas zu mir sagen. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder und einer von denen heisst John André und da haben wir eine Gemeinsamkeit mit dir, Reto. Du hast, glaube ich, John, gell? Genau gleich geschrieben. Wir haben uns den noch nicht gekannt. Und mir ist bewusst geworden, als ich über meine Kinder nachgedacht habe, wie wichtig es mir ist, auch Teil von dem ICF-Movement zu sein. Weil seit ich in diesem Movement bin, habe ich Steps gemacht mit Jesus, wo ich einfach das Gefühl hatte, das Movement pusht mich, mit dem Jesus unterwegs zu sein. Und ich merke das nicht nur bei mir, sondern ich merke das auch bei meinen Kindern. Wenn die die Bücher haben von ihren Freunden aus der Schule und da musst du ausfüllen und eine Frage ist, was ist meine Lieblingsmusik? Dann schreiben sie nämlich hier ICF Worship. Und das finde ich mega cool. Genau, also das ist von mir, meine Family. Und wo ich hingekommen bin, ist mir auch noch etwas anderes bewusst geworden. Ich liebe das ICF St. Gallen schon, bevor ich das erste Mal da war, weil ich habe Leute bei uns in der Church, die haben hier angefangen, die ersten Schritte mit Jesus zu tun. Und ihr seid schuld, dass ich einen Freund habe bei uns in der Church, der irgendwann hier angefangen hat, mit Jesus zu laufen. Und das ist cool. Und ich hoffe, ich bin jetzt das letzte Mal da. Der Reto wird dann nachher das Urteil fällen, darum bin ich schon ein bisschen nervös, gell? Aber ja, nur sechs visuell. Ich fange jetzt an, fokussieren wir in der Serie auf Jesus. Und in den letzten Wochen haben wir ja davon gehört, dass die Bünde, die im ersten Teil der Bibel geschlossen worden sind, dass die relativ wichtig sind und dass wir einen Bündnisgott haben. Wir haben einen Gott, der mit uns Menschen durch Bündnis in Beziehung tritt. Und Jesus selber redet vom neuen Bund. Er redet davon, dass er mit uns eine Bündnisbeziehung aufbaut. Jetzt, was ist mit einem Bund gemeint? Weißt du, was mit einem Bund gemeint ist? Ich stelle fest, wir haben in unserer Gesellschaft, wir haben in unserer Zeit kaum ein Beispiel für Bündnis, wo irgendwie etwas dazu, damit zu tun haben, was ein Bündnis in der Bibel war. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich jetzt das anfangen? Und mir ist etwas am Anfang ganz, ganz wichtig, bevor ich nachher wirklich aufs Thema komme. Nämlich, wenn Jesus redet, dann zitiert er die ganze Zeit den ersten Teil der Bibel. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Er zitiert immer wieder den ersten Teil der Bibel und ich glaube, ganz vieles, was er gesagt hat, kannst du nur verstehen. Können wir nur verstehen, wenn wir dort eingehen, schauen und schauen, wo kann ich dort Jesus entdecken. Und so oft stelle ich fest, wenn ich die Bibel lese und mir nichts überlegt dabei, dass ich hergehe, ich lese die Bibel und ich gehe von mir her dort her. Und ich möchte jetzt ein bisschen herausfordern, wenn Jesus redet, denk nicht nur von dir her, sondern versuch einzutauchen in die Zeit, in die Situation, die dann war. Und ich glaube, was wir brauchen, ist wirklich ein Blick von Jesus her aufs Alte Testament. So oft rede ich mit Leuten, die sagen, ja, weisst, ich lese das Neue Testament. Weisst, dort geht es ja um Jesus, oder? Das stimmt. Das stimmt. Aber er zitiert ständig aus dem ersten Teil der Bibel, weil die Juden dann haben ja nur diesen Teil der Bibel gehabt. Und ich glaube, wir können, wenn Jesus vom neuen Bund redet, können wir nur verstehen, was er meint, wenn wir den ersten Teil anschauen. Und du bist sicher schon mal im Kino gesehen, oder? Und wenn du einen 3D-Film schaust und du hast hier und du hast die Brille vergessen, dann ist alles so verschwommen, oder? Dann siehst du nicht wirklich, macht keinen Spass. Und darum ist es so wichtig, glaube ich, auch beim ersten Teil der Bibel, dass wir die Jesus-Brillen anlegen. Und dann, wenn du die Brillen anlegst und ins Alte Testament schaust und von Jesus her dort hinschaust, boah, mind-blowing, dann plötzlich schnallst, was ist im ersten Teil der Bibel gemeint, wenn du von dort auf Jesus schaust und von Jesus wieder in den ersten Teil der Bibel schaust und du merkst plötzlich, hey, das hat miteinander zu tun. Das ist so wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir die Jesus-Brille montieren. Und immer von dort her schauen, das werden wir heute ein bisschen probieren. Und ein bisschen von unserem Standpunkt wegzugehen vielleicht und herzugehen und sagen, hey, wie ist das von Jesus her verstanden worden? Und ich glaube, das kann uns mega die Augen öffnen. Heute geht es ja um die Frage, was bedeutet der Lebensstil von Jesus zu leben und was bedeutet damit der neue Bund, im neuen Bund stehen? Jesus sagt, ja, was sagt er? Oft sagen wir dann, ja, Jesus sagt, wir sollen glauben, dass er Gottes Sohn ist. Wir sollen glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und das stimmt. Aber wenn ich genau heranschaue in der Bibel, dann stelle ich fest, Jesus redet gar nicht so viel davon, was wir sollen glauben, sondern er redet konstant davon, dass wir ihm nachfolgen sollen. Er redet davon, was das für einen Lifestyle bedeuten soll. Es geht nicht darum, irgendein frommes Sprüchli aufzusagen, sondern es geht darum, er lädt uns in seine Story ein. Er geht darum, dass er sagt, hey, komm mit mir mit. Hör Geschichten, die ich erzähle. Und erlebe, was ich tue. Und fange an zu tun, was ich tue. Und dann passiert etwas in dieser Welt. Und wenn du in die ersten Jahrhunderte von der Bibel eingehst, von der Geschichte nach Jesus eingehst, dann merkst du, die Menschen, die sind Jesus echt ähnlicher geworden. Und das genau wünscht sich Jesus von uns. Und die Menschen, die die Welt dann verändert haben in den ersten drei Jahrhunderten, die sind infiziert gewesen vom Jesus-Virus. Was braucht es, um mit einem Virus infiziert zu werden? Das wissen wir heute alle, ist Allgemeinbildung. Es braucht Nähe. Nähe zu Jesus und dann wirst du mit dem Virus infiziert. Und wenn ich die Story anschaue von den ersten drei Jahrhunderten, die haben gelebt, wie Jesus gelebt hat. Die sind hergestanden, haben sich zum Fenster ausgelehnt und haben gesagt, hey, das sehe ich anders. Und das ist so wichtig zu wissen, die haben wirklich Haut und Haar riskiert. Wenn du die Geschichte anschaust, irgendwann haben die Christen so einen Einfluss in der Gesellschaft, dass die Politik nicht mehr ihnen vorbei schauen konnte. Sie haben das Römische Reich verändert, das auf Härte und Brutalität aufgebaut war, weil die Christen, die haben sich einfach nicht packen lassen mit mafiösen Strukturen, die haben sich einfach nicht einschüchtern lassen. Die haben gewusst, auch wenn es mein Leben kostet, das ist nur ein Upgrade in den Himmel. Die haben gewusst, es ist nur ein Upgrade in den Himmel und sie haben einfach Gas gegeben und sie haben die Welt verändert. Und man hat nicht von Christen geredet, sondern man hat von Leuten geredet und hat gesagt, wow, das ist einer, der vom Weg ist. Hey, hast du gesehen? Der Reto, das ist einer, der vom Weg ist. Und dann hat der andere gesagt, wow, wirklich krass, das ist so einer. Und alle haben gewusst, hey, die sind integer. Hey, die verändern die Welt, weil sie für die Schwachen da sind. Und das hat die Welt verändert. Und ich bin so geflasht von dem Jesus-Movement, was das denn bewirkt hat. Jetzt der Titel heute ist, so wirst Jesus ähnlicher. Bist du auch so ein furchtloser Jesus-Nachfolger? Also ich wäre es gern. Und vielleicht geht es dir auch so Weltveränderer, oder? Also, aber manchmal, das Problem ist dann, manchmal bin ich ein Feigling. Oder ich bin einfach zu bequem. Kennst du Situationen? Vielleicht auch im ICF St. Gallen nicht so, aber bei uns im Rheintal ist es so, dass wirklich viele Leute, die mit Jesus unterwegs sind, wirklich sagen, ja, Wunsch und Realität ist manchmal ein leichter Gap. Ich erinnere mich selber an Situationen in einer Firma, die ich mal geschafft habe, sind Sachen wirklich rumgelaufen. Wirklich rumgelaufen. Ich habe genau gewusst, es wäre jetzt dran, herzustehen und das anzusprechen. Aber relativ schnell kommt dann der Gedanke, ja gut, was heisst das für meine Karriere? Was heisst das? Ja, ich bin ja vielleicht noch in der Probezeit. Vielleicht nicht so eine gute Idee. Und dann ist es bequemer, einfach die Schnauze zu halten, oder? Und nichts zu sagen. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Ich kenne es. Oder eine andere Situation im Militär. Oder im Militär, ich erinnere mich an eine Diskussion und da haben wir so richtig tieffliegermässig über Beziehung und über Frauen geredet. Und ich stand so daneben, oder? Und ich denke, ich hätte eigentlich etwas zu sagen, oder? Aber jetzt hältst du doch lieber den Schnabel. Ich habe schon die Sprüche schon gespürt. Ich habe die Sprüche schon gespürt, bin weggelaufen, einen Kaffee zu trinken. Aber es hat gerattert in mir. Kennst du Situationen? Und in diesem Moment überlege ich mir dann, was ist der Unterschied zwischen einem Glauben, der die Welt verändert, und einem Glauben, wo ich schon froh bin, wenn man mir nicht auf die Kappe schießt. Was ist der Unterschied? Wir glauben ja immer an den gleichen Gott. Wir glauben immer noch an die Auferstehung, wir glauben an die Rettung durch Jesus am Kreuz. Aber was ist anders? Und ich habe mir überlegt, was ist denn der Unterschied? Und so beim Nachdenken und Bibellesen habe ich das Gefühl bekommen, ein Punkt ist, wir verstehen nicht wirklich, dass wir mit Gott in einem Bund stehen. Wir verstehen nicht wirklich, was es heisst, dass der Retter von dieser Welt mit uns in eine Bündnisbeziehung eingetreten ist. Jesus redet immer wieder vom Nachfolgersein. Und wenn du Bergpredigt liest, das ist relativ ein wichtiger Text in der Bibel, dann redet Jesus davon, was uns glücklich macht, was für Wert unser Leben nährt, uns in die Nähe von Gott bringt. Und er sagt, wir sollen friedfertig sein, wir sollen gerecht sein, wir sollen ein reines Herz haben und so weiter. Und dann am Schluss von diesem Text, die nennen sich Seligpreisungen, heisst es dann, wir müssen, wenn wir so sind, damit rechnen, dass man uns auf die Kappe schießt. Wir müssen damit rechnen, dass das nicht alle cool finden und spätestens dann hört ja der Spass auf, gell? Und wenn wir weiterlesen in diesem Text, heisst es dann, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Also Jesus sagt, wir sind Salz in dieser Erde, auf dieser Erde. Jesus sagt, wir sollen nicht fad werden. Und es gibt noch mehrere Stellen in der Bibel, wo es ganz ähnlich geht. Ich habe eine andere, ein bisschen weniger bekannte mitgebracht, aus Markus dort heisst, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Salz ist gut, um zu würzen, aber wenn es seinen Geschmack verliert, wie soll man es wieder salzig machen? Ihr müsst die Eigenschaften des Salzes in euch tragen und in Frieden miteinander leben. Was meint Jesus mit, wir sollen salzig sein? Das Erste, was mir natürlich von mir her gerade in den Sinn kommt, ist, ja, Salz macht schmackhaft, oder? Salz macht etwas gut. Aber ist das alles? Und jetzt müssen wir die Jesus-Brille kurz mundieren. Was haben die Leute gehört, wenn sie ihm da zugelassen haben? Ich habe jetzt recherchiert und Salz kommt relativ selten in der Bibel vor. Es gibt relativ wenige Zusammenhänge und in der Bibel im Neuen Testament viermal. Und Jesus bringt die Rede vom Salz immer im Zusammenhang vom Jesus-Lifestyle von Nachfolge. Er bringt Salz immer im Zusammenhang von Glauben, heisst etwas leben und heisst auch, dass mir das etwas kostet. Also es geht um einen Preis für Nachfolge. Und Jesus bringt dann das in Zusammenhang mit, hey, mit der Warnung, wir können fad werden. Jetzt denkst du, ja gut, Salz kann ja nicht fad werden. Aber dieses Mal hat Salz können fad werden. Man hat Salz beim Schwarzen Meer, beim Toten Meer abgebaut und das war unrein gewesen. Und wenn du das nicht richtig gelagert hast, Dann ist relativ zügig Salz rausgegangen. Wenn es feucht worden ist, ist Salz weggegangen, hat sich rausgelöst und nachher hast du einfach noch Dreck gehabt. Dreck und so Rückstände. Und diesen Dreck hast du rausgeworfen auf die Strasse, weil du es nicht mehr brauchen konntest. Und das war tragisch gewesen. Warum? Weil Salz war mega teuer gewesen, war mega wertvoll gewesen. Und Salz war nicht nur dafür da gewesen, dass ich nicht eine fade Suppe habe, sondern Salz hat man gebraucht, um Wunden zu desinfizieren, zum heilen. Das war mal das eine, man hat es gebraucht, das war lebenswichtig gewesen. Und das andere, man hat es gebraucht, um konservieren, um Lebensmittel haltbar zu machen. Wenn du Salz nicht hast, dann ist das Zeug verfault. Das war lebenswichtig. Und es war tragisch, wenn Salz den Geschmack verloren hat, wenn Salz Power verloren hat. Und das müssen wir auch mitdenken. Wenn Jesus sagt, wir sollen Salz in dieser Welt sein, dann meint er, wir sollen verhindern, dass Sachen faul werden, dass Sachen verderben, dass die Welt verdirbt. Und wir sollen desinfizierend, heilend wirken. Ich weiss nicht, ob du dir schon mal Salz in eine Wunde gestreut hast. Autsch! Das tut brutal weh. Das tut brutal weh. Also heilen kann manchmal schmerzhaft sein. Also das ist auch eine Eigenschaft vom Salz. So viel mal zum Neuen Testament, wie dort Salz vorkommt. Jetzt ist noch wichtig, Salz kann verderben, wenn es falsch lager ist. Wenn wir jetzt das übertragen auf uns. Wir als Gläubige, wir als Christen, können auch falsch gelagert werden. Was heisst jetzt falsch? Was heisst falsch lagern oder was heisst richtig lagern? Kühl und trocken lagern sollte man uns, oder? Also, wir sollen gut gelagert werden. Was bedeutet das? Und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein in die Bibel, nämlich im ersten Teil der Bibel. Dort gibt es auch noch ein paar Nennungen vom Begriff Salz. Und eine Gruppe, wo Salz genannt wird, glaube ich, ist wichtig. Dort heisst es nämlich an verschiedenen Stellen, Salz ist ein Bestandteil vom Bundesschluss. Und es ist auch ein Bestandteil vom Opfer. Zum Beispiel im 3. Mose heisst es, alle Opfergaben deines Speiseopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speiseopfer nicht fehlen lassen. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz mitbringen. Also Salz gehört als Bestandteil des Opfers. Salz darf nicht fehlen. Salz darf nicht fehlen. Und Salz, der Salzbund, den es mal bedeutet, Salz ist wie Blut dafür gestanden, dass ein Bund unzerbrechlich ist, dass er ewig ist. Also ein Bund ist ein ewiger Bund, der kann nicht aufgelöst werden. Salz ist ein Zeichen auch für Freundschaft und für Loyalität. Also, wenn Jesus sagt, wir sagen Salz von der Erde, dann heisst das nicht nur, dass wir einen Einfluss sollen haben in dieser Welt, sondern das heisst auch, dass wir Bestandteil sind von dem Bund. Jesus ist das Opfer. Und das Opfer wird gesalzen durch Salz, das gehört dazu, das darf nicht fehlen. Und wir sind das Salz, wir sind Teil von dem Bund. Von dem Bund, wo Gott und Jesus mit uns geschlossen hat. Du bist Bestandteil von dem Bündnis. Und Jesus nachfolgen heisst nicht einfach, du bist sein Follower und du gibst ihm ein paar Likes. Sondern Jesus nachfolgen, das heisst, du bist Teil von dem Bündnis. Und Teil von dem Bündnis, warum ist das so wichtig? Das Erste ist, was das bedeutet, ist, du bist Repräsentant von dem Bund. Ich und du, wir repräsentieren das Bündnis. Das heisst, du stehst auch ein Stück weit für Jesus, für Gott. Darum sollen wir Jesus ähnlicher werden. Macht Sinn, oder? Und jetzt ist aber wichtig, wenn wir Repräsentanten von einem Bund sind, dass wir verstehen, was ein Bund bedeutet. Was ein Bund bedeutet und ein paar Sachen, glaube ich, die sind extrem wichtig. Wenn ein Bund geschlossen worden ist, dann hat das bedeutet, dass der Bündnispartner, der steht zu mir. Egal was kommt, der ist mit mir, der kämpft an meiner Seite. Man hat zum Bund schliessen, hat man Kleider austauscht und man hat Waffen austauscht. Und du hast gewusst, wenn du mit jemandem in einem Bund bist, dann kämpft er mit mir. Dann geht er, wenn ich irgendein Problem habe, dann ist mein Bündnispartner an meiner Seite. Und in diesem Bund sein bedeutet mehr, als dass Gott mir vergibt. Es bedeutet mehr, als dass ich gerettet bin. Es bedeutet nämlich auch, und das ist mein zweiter Punkt, wir sind Teilhaber von dem Bund. Teilhaber von dem Bund heisst, ich bin eine Einheit mit dem, der mit mir den Bund geschlossen hat. Wenn du einen Bund schliessest und du hast Schulden gehabt und der andere hat Stutz gehabt, dann haben wir entweder nachher zusammen Schulden oder zusammen Stutz. Aber du kannst das nicht mehr trennen, das ist eine symbiotische Beziehung, die dann entsteht. Mit dem Bündnispartner. Ihr sind völlig verschmolzen. Das heisst, du kannst gar nicht irgendein Problem in deinem Leben haben, das nicht auch deinen Bündnispartner betrifft. Und das Zweite ist Beistand. Der Bündnispartner, der kämpft mit dir. Du bist nie mehr allein. Du bist nie mehr allein. Ich glaube, das checken wir manchmal nicht. Und das Dritte ist, er gibt uns seine Waffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du manchmal kämpfst in deinem Leben. Wenn ich manchmal in meinem Leben kämpfe, dann habe ich so das Gefühl, ich habe so eine Klebsli-Pistole, oder? Und ich kämpfe mit dieser Klebsli-Pistole und ich sehe einen riesen Gegner. Aber wenn du weißt, dass du in einem Bund bist, dann heisst das, dass Gott dich zu Land, zu Meer und zur Luft unterstützt. Mit seinen Kampfgeschwader, dann habe ich nicht einfach eine Käpsli-Pistole, sondern er hat den ganzen Flugzeuggeschwader, der mich unterstützt in meinen Fights. Tönt das gut? Das ist doch mega cool. Also wir müssen bewusst sein, wer ist unser Bündnispartner? Er ist der Herr von dieser Welt. Er hat die Welt geschaffen, er hat die Welt in seinen Händen. Wenn ich fighte in meinem Leben, dann muss ich wissen, dass er seinen Beistand irgendwie eingeleitet hat, nämlich der Heilige Geist. Das heisst, ich kämpfe nicht mehr allein. Und darum kann Jesus sagen, dass wir Grösseres werden tun, als er tun hat. Weil er in uns wirkt, weil wir die Power haben. Darum haben die ersten Christen können so furchtlos sein, weil sie gewusst haben, es ist nicht meine Käpsli-Pistole, sondern er kämpft für mich. Und Jesus sagt darum, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Und da bezieht er sich direkt auf den Salzbund im Alten Testament. Es gibt sogar Handschriften, die überliefern, da geht es dann weiter, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Also wir sind gesalzen, weil wir Teil sind von diesem Bündnisopfer. Teil sind von dieser unverbrüchlichen Beziehung. Und das ist so wichtig. Jesus ist am Kreuz gestorben, für unsere Fehler. Aber wir gehören irgendwie mit rein. Und dann sagt er, Salz ist gut, um zu würzen, aber wenn es seinen Geschmack verliert, wie soll man es wieder salzig machen? Ihr müsst die Eigenschaften des Salzes in euch tragen und miteinander Frieden halten. Jesus bringt an dieser Stelle Salz als Bestandteil, weil er genau weiß, dass wir den Nachfolge-Lifestyle nur leben können, wenn wir in diesem Bündnis sind. Wenn wir in diesem Bündnis drin sind. Und ich stelle fest, ich habe vorhin gesagt, ja, was heisst denn richtige oder falsche Lagerung? Ich merke, so oft versuchen wir doch einen Nachfolge-Lifestyle zu leben mit unserer eigenen Kraft. Mit unserer eigenen Kraft. Und ich merke dann relativ schnell, ich mit meiner Käpsli-Pistole, ich bin manchmal feig. Ich bin manchmal echt nicht der grosse Held, oder? Vielleicht bist du ein Held, ich bin keiner. Und dann schaue ich auf meine Fähigkeiten und habe wie das Gefühl, das geht ja nicht. Und ich scheitere. Und in dem Moment ist es so wichtig, dass ich checke, hey, ich habe die Autorität von meinem Bündnispartner. Ich bin nicht allein, sondern er hat mir seine Waffen gegeben. Ich gehe am Montag raus, im Bewusstsein in dieser Welt, dass ich einen Bündnispartner wo einfach Gas gibt. Wo einfach mit mir ist. Und das ist so wichtig. Wir müssen verstehen, dass wir in diesem Bund sind. Und dass die Autorität, die Gott hat, dass die auch ich habe. Und du? Das Problem ist einfach, wir leben oft so, als ob wir den Job gefasst hätten, Repräsentant von diesem Bund zu sein, ohne dass wir auch die Kraft und die Autorität haben. Und dann versuche ich, irgendetwas zu murksen mit meiner eigenen Kraft. Und es ist ein bisschen wie, ich habe ein Bild mitgebracht. Wir sind ja nach dem Appenzeller lang, gell? Es ist ein bisschen wie mit dem Stier, oder? Der Stier, der hat eine riesige Kraft bekommen. Ich meine, schau dir mal die Muskeln an. Aber der Stier, der sieht das Strickli vor sich. Das Strickli vor sich und denkt sich, oh nein, ich bin gefangen. Oh nein, ich kann nicht wegrennen. Er sieht gar nicht, wie stark er ist, sondern er schaut nur auf seine Probleme. Er schaut nur auf seine eigenen, auf das, was vor seiner Nase ist, oder? Und mir hat mal ein ehemaliger Esoteriker gesagt, wo wirklich mit dem Teufel im Bund war, hey, wenn ich habe gesehen, wenn Christen, was für eine Autorität sie haben in der geistlichen Welt. Ich habe das gesehen, aber die meisten schnallen es nicht. Aber die meisten schnallen es nicht. Warum schnallen wir es nicht? Weil wir nur auf unsere eigene Kraft setzen. Nur auf unsere eigene Kraft schauen. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich das praktisch erklären? Schau, ich bin da, das ist mein Käpsli-Gewehr. Oder ich sehe da meine Fähigkeiten vor meiner Nase. Oder da, wo meine Schwachheit, vielleicht meine Angst, meine Probleme, mein Schiss, den Job zu verlieren. Oder dass meine Kollegen nicht mehr gerne haben, dass man mich ein bisschen fertig macht. Oder was auch immer, ich schaue auf den Strick. Ich schaue auf die Ängste und bin wie gelähmt. Oder? Und ich möchte euch eine Story erzählen, wie ich das erlebe manchmal. Ich habe vorher gesagt, Das gibt ja manchmal so Situationen, zum Beispiel im Militär, wo eben Leute meine Werte durch die Augen ziehen und ich traue mich nicht, etwas zu sagen. Und ich hatte so eine Situation in einem Weg, wo Beziehungswerte von der Bibel, von der Treue vom, zu jemandem Stuhl so richtig durch den Dreck gezogen worden ist. Und ich bin so eben zugestanden und habe mir schon überlegt, ob ich den Ehering abziehen soll. Dass man mich nicht noch fragt, oder? Weil ich denke, ich habe noch so ein altbackenes Zeug. Und bin dann zur Kaffeemaschine gelaufen und habe den Strick angeschaut und dachte, ja, wenn ich jetzt etwas sage, sind ja alle gegen mich. Bin zur Kaffeemaschine gelaufen, Kaffee rausgelassen, bin dann rausgegangen, ein bisschen laufen und habe gebetet. Und plötzlich ist mir klar geworden, hey, ich habe so viel Gutes zu geben. Ich habe Salz. Nicht nur Salz, um ein bisschen zu würzen, sondern Salz, um die Wunden von einer kranken Beziehung zu denken, zu heilen. Ja, und das kann manchmal ein bisschen brennen, gell? Aber ich habe das, und dann bin ich eingegangen ins Wachlokal, weil ich auf meinen Bühnenpartner geschaut habe und gesehen habe, hey, der hat ja mega Power. Und bin dort eingegangen, habe beim Wachlokal hergehöckelt, dort ist einer gesehen, haben zusammen Kaffee getrunken. Ich weiß nicht mehr, wie sich das Gespräch entwickelt hat, aber irgendwie sind wir aufs Verheiratet gekommen, dass ich ja schon verheiratet bin. Und dann habe ich angefangen zu erzählen, was für eine Sicherheit und für eine Gelassenheit mir das ins Leben eingibt, dass ich weiss, meine Frau hat mir versprochen, sie ist mit mir in guten und in schlechten Zeiten und sie ist da zu mir, egal was kommt. Und ich habe so ein bisschen erzählt, was es heisst, ehrlich zu sein in einer Beziehung, was es bedeutet, vergehen in einer Beziehung. Und ich habe erzählt, was es heisst, den Wert zu leben. Und dann hat er angefangen, Fragen zu stellen. Und weißt du, was auch noch passiert ist? In diesem Wachräumchen. Plötzlich sind 14 Nasen um den Tisch herumgehockt. Und haben zugelassen. Haben zugelassen und haben Fragen gestellt. Haben Fragen gestellt, wie ich denn das mache. Und wie wir das erleben, ja, haben wir nie Puff? Ja, klar haben wir Puff. Aber dann können wir vergehen. Und am Schluss sagt einer, wow, das ist ein schöner Gedanke. Wenn es wirklich so könnte sein, dass man einander vertrauen kann. Wenn es wirklich so könnte sein, dass es verhebt, das gibt Sicherheit. Und eine andere Story, in meinem Job, den ich mal hatte, sind Sachen wirklich schräg gelaufen, arbeitsrechtlich. Die Polizei ist auf der Matte gestanden und ich habe gewusst, eigentlich sollte ich jetzt da auch etwas unternehmen. Die Polizei ist wieder gegangen. Und dann hat der Chef uns gerufen und hat uns unter Druck gesetzt und gesagt, hey, sagt das und das der Polizei, falls ihr gefragt werdet. Und ich bin dann heimgegangen, in den Wald zuerst und habe gebetet und habe gedacht, Mist, ich bin noch in der Probezeit. Wenn ich jetzt etwas sage, was ich wahrscheinlich sollte, was gut wäre, gell? Dann könnte das zu Problemen führen. Vielleicht verliere ich meinen Job, ich brauche diesen Job. Und ich habe einfach wieder erlebt, dass ich auf die Muskeln schauen durfte, wo Gott sagt, hey, ich bin ja mit dir im Bund. Hey. Hey, du musst doch nicht auf den Strick schauen. Du musst doch nicht auf die Angst vor der Versorgung schauen. Ich bin dein Versorger. Junge, ich bin dein Versorger. Und dann bin ich in Bude. Am nächsten Tag habe ich dem Chef gesagt, ich brauche ein Gespräch mit dir. Ich habe mit ihm geredet. Ich habe mir natürlich schon gut überlegt, was ich sage. Gell? Aber ich habe dann mit ihm geredet und habe ihm einfach gesagt, hey, schau, das, was du machst mit deinen Mitarbeitern, das ist Nötigung. Das ist im Fall nochmal ein Straftatbestand. Und da mache ich einfach nicht mit. Und was in dem Moment passiert ist, als ich wieder zum Chef gegangen bin, in Hasenfuss, war gesehen, dass ich die Waffe, die mir Gott herstreckt, jetzt kommt das nächste Bild, dass ich die ergriffen habe und gewusst habe, ich kämpfe nicht mit meinen Waffen, sondern ich kämpfe mit seinen Waffen. Jetzt, warum konnte ich in dem Moment Jesus-like handeln? Nicht, weil ich sieben sich bin. Weil eigentlich bin ich ein Harmonie-Typ. Ich gehe jedem Konflikt aus dem Weg, den ich nur kann. Das ist der Werner. Wirklich, Konflikt, das ist nicht meins. Das ist nicht mein Naturell. Der Grund war der einzige und allein, dass ich aufgehört auf den doofen Strick zu schauen. Auf meine Fähigkeiten, auf meine Schwachheit. Und gecheckt habe, hey, Gott hat mich ausgerüstet. Mit Muskeln, die nicht von mir kommen, weil der Heilige Geist immer wohnt. Er ist mein Beistand und er kämpft für mich. Er kämpft für mich. Er hat mir Vollmacht gegeben. zum Reinstehen. Und auch wenn es mich etwas kostet, sogar wenn es mein Leben kosten würde, das tut es ja zum Glück nicht, ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde, keine Ahnung. Aber auch dann zu wissen, ist ein Upgrade in den Himmel. Dann zu wissen, er kämpft mit mir. Hey, schau, wichtig ist einfach, dass du nicht auf deine Ängste schaust. Wichtig ist, dass du nicht auf deine Unfähigkeit oder auf das schaust, wo könnte sein. Sondern dass du schaust, wer hinter den Kämpfen das Bild mitbracht. In der Bibel wird Jesus benannt als der Leu von Juda. Als der Leu von Juda und er fightet mit dir. Zu Wasser, zu Land und in der Luft. Wie der Winston Churchill einst gesagt hat. Wie werde ich Jesus ähnlicher? In dem, dass ich mir bewusst bin, dass ich die Autorität habe, weil ich einen Bündnispartner habe. Nicht, weil ich so toll bin. Und spannend ist, oft haben wir Angst, weil wir das Gefühl haben, wir müssen selber. Und ich möchte euch als letztes ein Bild mitgeben vom Erstklässler auf dem Pausenplatz, wo von zwei, drei Zweiklässler fertig gemacht wird. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Und dann steht er da und sagt, ihr könnt mir nichts machen. Mein Bruder ist in der 8. Und der kommt jetzt gerade auf den Pausenplatz. Und mein Cousin, der geht schon in die Stifte. Und der hilft mir im Fall auch. Verstehst du? Das ist die reale Situation. Du hast einen Cousin. In der 8. Verstehst du? Du bist nicht allein. Und ich möchte jetzt herausfordern. Für einen Action Step. Hör auf. Auf das zu schauen, was du nicht kannst. Hör auf den Strick zu schauen. Von deinen Nichtfähigkeiten. Von deinen Ängsten. Von dem, was dich bedrohen könnte. Hör auf den Strick zu schauen. Sondern schau auf deinen Bündnispartner. Schau darauf, was er dir für eine Power gegeben hat. Und es geht nicht darum, dass du mit deiner Kraft dich verändern musst. Und dir noch ein bisschen mehr Mühe gibt, um Jesus ähnlicher zu werden. Sondern es geht darum, wenn du merkst, in einem Bereich werde Jesus irgendwie nicht ähnlicher. Dass du deinen Bündnispartner fokussierst. Dass du dich in seinen Machtbereich kuschelst. Und Jesus hat einmal gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, das ist Bundessprache. Das ist Bundessprache zum ersten Teil der Bibel. Ich in ihm und er in mir. Wir sind eine Einheit, wir sind eine symbiotische Einheit. Er ist mit mir und darum kann ich automatisch Frucht bringen. Wo Jesus vom Fruchtbringen redet in der Bibel. Da ist am einen Ort hinten dran das Wörtchen Automatä. Also automatisch bringen wir Frucht, wenn wir uns in seinen Machtbereich kuscheln. Und dann werden wir uns gewahr, dass wir in einem Bund stehen mit dem Herrscher dieser Welt. Und ich möchte jetzt einfach herausfordern, hör auf den Strick schauen und gang raus am Montag in diese Welt. Und bist dir bewusst, hinter dir ist der Leu von Juda. Und er kämpft für dich. Zu Wasser, zu Land und in der Luft. Und du musst definitiv keine Angst haben, dass das nicht gut kommt. Und wenn du in seiner Intimität bist, dann wirst du rausgehen in dein Leben und Jesus immer ähnlicher handeln, weil er dich verändert. Weil er dich verändert. Wenn du das Gefühl hast, du musst dir mehr Mühe geben, um Jesus ähnlicher zu werden, dann gang in seine Gegenwart. Du in mir und ich in dir und dann musst du Frucht bringen, verstehst du? Es geht um den Bund. Und dann wirst du auch Salz sein. Du wirst die Welt desinfizieren. Du wirst sie vor Fühlnis bewahren. Und du wirst sie würzen. Jesus, ich danke dir, dass du uns in den Bund eingenommen hast. Dass du den Bund mit Gott geschlossen hast. Und uns als Salz mit reingenommen hast, dass wir Teilhaber dürfen sein. Und dass wir dürfen wissen, ich habe einen Big Body, der mit mir geht, durch dick und dünn und mich fähig macht, Salz zu sein und mich fähig macht, immer mehr dich wieder zu spiegeln und in dieser Welt einen Unterschied machen. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.